Ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Wir alle haben nur ein Leben, auch wenn wir uns vielleicht ein zweites Leben wünschen. D.H. Lawrence hat einmal gesagt, könnte man doch nur zwei Leben haben, das erste, um Fehler zu machen, und das zweite, um von ihnen zu profitieren. Doch fest steht, dass wir nur ein Leben haben. Es gibt keine Proben. Wir stehen direkt auf der Bühne. Daher müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir, angesichts der Tatsache, dass wir alle in der Vergangenheit Fehler gemacht haben, aus dem Rest unseres Lebens das Beste machen? Wie können wir die Zukunft am besten gestalten? Paulus' Antwort darauf lesen wir in Römer 12, Verse 1 und 2. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder und Schwestern, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Was sollen wir also tun? Zuallererst müssen wir mit dem Negativen der Vergangenheit brechen. Wir sind dazu berufen, anders zu sein. In Vers 2 heißt es, gleicht euch nicht dieser Welt an. Welt bedeutet hier die Welt, die Gott ausgeschlossen hat. J.B. Phillips übersetzt diesen Vers folgendermaßen. Lasst euch nicht von der Welt um euch herum in ihre Form pressen. Das ist nicht leicht, weil es einen gewissen Druck gibt, sich anzupassen und so wie die anderen zu sein. Es ist nicht leicht, anders zu sein als die Menschen um uns herum. Wenn wir ehrlich sind, so besteht an einem Wochenende wie diesem der Druck darin, Christ zu sein. Doch wenn wir am Montagmorgen wieder zur Arbeit gehen, ist der Druck ein ganz anderer. Und es ist schwierig, diesem Druck nicht nachzugeben. Ich habe die Geschichte eines jungen Polizeibeamten gehört. Er absolvierte sein Abschlussexamen am Hampton Police College im Norden Londons. Die Prüfung bestand aus 4 Aufgaben. Mit den 3 ersten Aufgaben hatte der junge Mann kein Problem. Doch dann kam er bei Aufgabe Nummer 4 an. Sie lautete folgendermaßen. Sie sind in einem Londoner Außenbezirk auf Streife. Plötzlich explodiert eine Gasleitung in einer Straße in ihrer Nähe. Bei ihren Nachforschungen stellen sie fest, dass die Explosion ein riesiges Loch in den Bürgersteig gerissen hat. Daneben liegt ein umgestürzter Kleinbus, aus dem es stark nach Alkohol riecht. Beide Insassen, ein Mann und eine Frau, sind verletzt. Die Frau erkennen sie als die Frau ihres Abteilungsleiters, der sich gegenwärtig in den USA aufhält. Ein vorbeikommender Autofahrer bietet ihnen seine Hilfe an. Sie erkennen diesen Mann. Er wird wegen bewaffneten Raubüberfalls gesucht. Plötzlich läuft ein Mann aus einem nahegelegenen Haus und ruft, seine Frau erwarte ein Kind und der Schock der Explosion habe die Geburt eingeleitet. Ein anderer Mann, der von der Wucht der Explosion in einen Kanal geschleudert worden war, schreit um Hilfe. Er kann nicht schwimmen. Unter Berücksichtigung des Gesetzes für geistige Gesundheit, beschreiben Sie bitte mit kurzen Worten, wie Sie sich verhalten würden. Der Beamte dachte kurz nach, nahm dann seinen Stift und schrieb, ich würde meine Uniform ausziehen und mich unter die Leute mischen. Das ist genau die Versuchung, mit der wir es als Christen zu tun haben. Wir würden oft am liebsten, um bei dem Bild zu bleiben, unsere christliche Uniform ausziehen und uns unter die Menge mischen. Doch unsere Berufung lautet, überall und unter allen Umständen unsere christliche Identität zu wahren. Es ist wie mit der Raupe und dem Chamäleon. Eine Raupe verpuppt sich und wird zu einem schönen Schmetterling. Ein Chamäleon ist eine langzüngige Eidechse, die ihre Hautfarbe der jeweiligen Umgebung anpassen kann. Und genau dieser Versuchung sind wir als Christen ständig ausgesetzt, in einer christlichen Umgebung christlich zu sein und uns in einer anderen Umgebung dem jeweiligen Hintergrund anzupassen. Das führt jedoch unweigerlich zu Spannungen in unserem Leben, weil wir in der einen Umgebung dieses und in der anderen jenes sind. Haben Sie schon einmal von dem legendären Experiment gehört, das man mit einem Chamäleon durchgeführt hat? Es wurde auf ein kariertes Muster gesetzt, weil man sehen wollte, wie es darauf reagiert. Und das Tier explodierte. Wir sind dazu berufen, uns nicht der Umgebung anzupassen, sondern anders zu sein. Das bedeutet nicht, dass wir wunderlich sein sollen. Wir sind nicht dazu berufen, eine schräge, fromme Sprache zu sprechen oder merkwürdige Kleidung zu tragen. Wir sind dazu berufen, normal zu sein. Wenn wir in Gemeinschaft mit Gott leben, sind wir im tiefsten Sinne normal. Ich möchte Ihnen drei Beispiele geben, durch die wir uns von anderen unterscheiden sollen. Das erste betrifft üble Nachrede. Das ist eine Art Mordanschlag auf den Charakter eines Menschen hinter seinem Rücken. Zum Beispiel im Büro, wenn jemand aus dem Zimmer geht und das Gespräch sich sofort um diese Person dreht. Wir sind berufen, anders zu sein. Und wenn es nur eine Bemerkung ist wie, ich habe gehört, dass er sich hingebungsvoll um seine Katze kümmert. Das zweite Beispiel betrifft Jammern und Klagen. Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit als Rechtsanwalt. Nach einer Gerichtsverhandlung trafen wir uns immer zum Tee und die Gespräche waren meistens negativ. Man beschwerte sich über die anderen Anwälte, man schimpfte über den Mandanten, über den Richter, das Wetter, den Tee. Einfach über alles. Aber als Christen sind wir hier berufen, anders zu sein.
Dann die ganze Area der sexuellen Moralität.
Der dritte Bereich betrifft die Sexualmoral. Wir sollen zeigen, welcher Segen damit verbunden ist, sich an Gottes Maßstäbe zu halten. Gott liebt uns. Gott hat die Ehe und die Sexualität geschaffen. Sexualität ist Gottes Erfindung. Es war seine Idee. Er schaut nicht etwa vom Himmel herunter und sagt schockiert, ach du meine Güte. Was wird ihm wohl als nächstes einfallen? C.S. Lewis hat es so ausgedrückt, Genuss und Freude sind eine Erfindung Gottes, nicht des Teufels. Die Bibel bejaht unsere Sexualität. Gott hat uns als geschlechtliche Wesen erschaffen, die Genuss und Befriedigung in der Sexualität finden können. Die Bibel spricht sehr positiv über die sexuelle Intimität. Aber Gott, der die Sexualität geschaffen hat, sagt uns auch, wie wir sie voll genießen können. In der lebenslangen Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau in der Ehe. Jesus selbst zitiert aus der Schöpfungsgeschichte. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen, um seiner Frau anzuhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Hier ist die Rede vom öffentlichen Verlassen des Elternhauses und der öffentlichen Verbindung der Eheleute als einem lebenslangen Engagement. Im Hebräischen heißt es, dass die beiden zusammengeklebt werden. Das gilt nicht nur für den Körper, sondern auch für die emotionale, psychische, soziale und geistliche Ebene. Der christliche Rahmen für die Verschmelzung zu einem Fleisch ist die Ehe. Gottes vollkommener Plan sieht ja auch vor, dass Kinder in einer Atmosphäre der Liebe, Hingabe und Sicherheit aufwachsen. Und Gott, der Erfinder, der Designer des Ganzen, warnt uns vor den Folgen, wenn wir uns nicht an diese Grundsätze halten. Es gibt keinen Gelegenheitssex, denn jeder Geschlechtsverkehr beeinträchtigt diese Verschmelzung zu einem Fleisch. Ich illustriere das manchmal mit zwei Kartons aus Wellpappe, eines mit dem Bild eines Mannes, das andere mit dem einer Frau. Wenn man diese beiden Stücke Wellpappe aufeinanderlegt, sie zusammenklebt, das meint das hebräische Wort, ja, und man dann versucht, die beiden Stücke wieder auseinanderzureißen, dann sieht man, welcher Schaden damit angerichtet wird. Auf beiden Seiten bleiben Fetzen kleben, beide Partner werden verletzt, es bleiben Narben. Beim Auseinanderreißen der Kartons hört man ein scharfes Geräusch, es werden beide Teile beschädigt. Wir sehen überall, was passiert, wenn Gottes Maßstäbe ignoriert werden. Und auf der anderen Seite können wir die erstaunlichen Segnungen einer christlichen Ehe sehen, die nach Gottes Maßstäben geführt wird. Ich bin nie jemandem begegnet, der gesagt hätte, ich habe es wirklich bereut, mit dem Sex bis zur Ehe gewartet zu haben. Allerdings habe ich viele Leute getroffen, die sagten, hätte ich doch gewartet, weil ich mir mein Leben so vermasselt habe. Die gute Nachricht lautet, es ist nie zu spät. Gott liebt uns. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und deshalb ist Vergebung für alle vergangenen Fehler möglich. Wir können vollständig von unserer Schuld gereinigt werden. Gott kann die Narben, die uns in der Vergangenheit zugefügt wurden, heilen. Jesus möchte uns einen Neubeginn ermöglichen und unser Leben heilen. Paulus schrieb diese Worte nicht, um die Empfänger des Briefs zu verurteilen. Er sagte nicht, ihr schrecklichen Leute. Er schrieb diese Worte wahrscheinlich an eine Gruppe von Menschen, deren Leben in der Vergangenheit alles andere als ideal verlaufen war. In der Antike war moralische Zügellosigkeit an der Tagesordnung. Paulus sagt hier, passt euch nicht länger den Maßstäben dieser Welt an. Wir sollen uns nicht in die allgemein herrschende Form pressen lassen. Wir sind vielmehr dazu berufen, die Welt um uns her zu verändern. Mir ist klar, dass die Maßstäbe unserer Zeit von den Maßstäben, die ich vorhin beschrieben habe, völlig abweichen. Wir brauchen viel Mut, um uns dennoch an Gottes Maßstäbe zu halten. Denn der Druck, sich anzupassen, ist enorm groß, insbesondere für junge Menschen. Ich las einmal von einem Experiment, das eine Gruppe von Ärzten mit jungen Leuten durchgeführt hat, um die Auswirkungen des Gruppenzwangs, insbesondere auf junge Menschen, zu untersuchen. Sie baten 10 Teenager in einen Raum. Man zeigte ihnen 3 Karten mit unterschiedlichen Linien und bat sie, die längste Linie zu identifizieren. 9 der 10 Teenager waren vorher angewiesen worden, für die zweitlängste, also die mittellange Linie, zu votieren. Einer der 10 wusste aber nicht, dass es vorher diese Absprache gegeben hatte. Um diesen einen drehte sich das ganze Experiment. Die Teenager sollten also die Hand heben, wenn der Testleiter auf die längste Linie deuten würde. Als er nun aber auf die zweitlängste Linie zeigte, gingen 9 Hände in die Höhe. Der 10. Teenager schaute sich ungläubig um. Es war ganz offensichtlich, dass eine andere Linie länger war. Doch alle anderen schienen das anders zu sehen. Später erzählte er, ich dachte, ich hätte vorher bei den Erklärungen etwas falsch verstanden. Ich hatte Angst, dass die anderen mich auslachen würden. Also hob ich die Hand an der gleichen Stelle wie sie. Dann erklärten die Testleiter alles noch einmal von vorn. Ihr sollt bei der längsten Linie die Hand heben. Die Situation wiederholte sich. Und der verwirrte 10. Teenager wurde immer nervöser, hob aber trotzdem die Hand mit den übrigen 9. Das wiederholte sich noch mehrere Male und jedes Mal passte sich der 10. Teenager den anderen an, obwohl er wusste, dass sie an der falschen Stelle die Hand hoben. Tatsächlich verhielten sich 75% der getesteten Teenager genauso. Sie saßen da und erklärten, dass eine kurze Linie länger war als eine lange Linie. Nur 25% hatten den Mut, sich gegen die Gruppe zu behaupten. Wir brauchen Mut, um uns nicht den herrschenden Maßstäben anzupassen. Selbst dann, wenn wir tief in unserem Herzen wissen, dass wir das Richtige tun. Das ist also der erste Aspekt, der Bruch mit dem Verkehrten in der Vergangenheit. Zweitens geht es darum, einen neuen Anfang zu machen, verwandelt zu werden. Wenn Sie so sind wie ich, dann haben Sie Angst vor Veränderung. Ich liebe die Routine. Ich habe mich an meine Lebensführung gewöhnt. Und selbst wenn ich manchmal Christen sehe, die regelrecht von innen leuchten und in mir den Wunsch wecken, auch so zu werden, denke ich gleichzeitig, wer weiß, wie ich mein Leben verändern müsste, um so zu sein. Dazu gibt es eine kleine Geschichte. Zwei Raupen sitzen auf einem Blatt und unterhalten sich. Da fliegt ein wunderschöner Schmetterling vorbei und eine der Raupen sagt zu der anderen, du wirst mich nie dabei erwischen, dass ich so werde wie dieser Schmetterling. Wirklich wahr, die Geschichte. Kurz nach meiner Ordination bat mich Sandy Miller, der Pastor der Holy Trinity und mein Vorgesetzter, eine Beerdigung zu halten. Es war die Beerdigung einer Frau, die in unserem Pfarrbezirk auf der Straße gelebt hatte. Manche dieser Obdachlosen sind sehr freundlich und haben eine Menge Freunde, aber diese Frau gehörte nicht dazu. Sie war sogar recht aggressiv gewesen, vor allem wenn sie um Geld gebettelt und keins bekommen hatte. Sie war immer mit einer alten Karre herumgezogen, in der sie Plastiktüten und alle möglichen Abfälle herumschob. Bei ihrer Beerdigung hatte man also nicht viele Leute erwartet. Doch Sandy erzählte mir einiges über diese Frau. Er sagte, weißt du, diese Frau war sehr reich. Sie hat einige Jahre vor ihrem Tod ein großes Vermögen geerbt, mehrere Millionen Pfund, sowie eine schöne Wohnung in der Pont Street und mehrere sehr wertvolle Gemälde. Und, betonte Sandy, du wirst sehen, wo ein Wille ist, sind auch Verwandte. Genauso war es dann auch. Als ich ankam, waren da Cousins zweiten Grades aus Australien, die extra herübergeflogen waren, und alle möglichen sonstigen Leute. Für mich war das ein großes Rätsel. Warum hatte diese Frau weiterhin mit ihrem Müll auf der Straße gelebt, nachdem sie dieses Vermögen geerbt hatte? Schließlich nahm ich all meinen Mut zusammen und fragte einen der Anwesenden. Er antwortete mir, sie wollte ihr gewohntes Leben nicht aufgeben. Ich sagte, für mich ist das absurd. Aber viele Menschen um uns herum handeln noch viel absurder. Sie klammern sich an den Müll in ihrem Leben und schlagen nicht nur eine Wohnung in der Pont Street aus, sondern all die Schätze, die Gott uns bietet. Paulus gibt uns eine Ahnung davon, mit welchen Schätzen wir es zu tun haben. In Römer 12, Verse 9 bis 21 lesen wir, eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung, lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet, helft den Heiligen, wenn sie in Not sind, gewährt jederzeit Gastfreundschaft, segnet eure Verfolger, segnet sie, verflucht sie nicht, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, seid untereinander eines Sinnes. Strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig. Haltet euch nicht selbst für weise. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Als erstes lesen wir ungeheuchelte Liebe. Im Griechischen heißt das anhypokritos, ohne Heuchelei. Der Begriff Hypokritos wurde in der Antike auch gebraucht, wenn ein Schauspieler in einer griechischen Tragödie eine Maske trug. Daher kommt das Wort Hypokritos.
From which we get the word hypocrite.
And eine Maske setzen wir auf, wenn wir nicht wollen, dass jemand erkennt, wie es darunter wirklich aussieht. Wir denken, ich möchte lieber nicht, dass die anderen sehen, wie ich wirklich bin. Wenn ich diese Maske aufsetze, werden sie sich so und so verhalten. Bei einer Regierung bezeichnen wir das als Imagepflege. Wenn wir so etwas tun, heißt es, einen Heiligenschein aufsetzen. Wir projizieren etwas. Wir neigen alle dazu, uns so zu verhalten. Wir befinden uns ständig in dieser Versuchung. Das führt oft dazu, dass sich zwei Masken begegnen. Doch können wir Gottes Liebe erfahren, mit der er unser Herz erfüllt und die uns die Sicherheit gibt, dass Gott uns so annimmt, wie wir sind, obwohl er auch unsere größten Fehler kennt. In dem Moment, in dem wir uns von Gott angenommen wissen, sind wir frei, uns auch selbst zu akzeptieren, die Masken abzunehmen. Daraus entstehen Beziehungen mit einer neuen Tiefe und Authentizität. Wirkliche Menschen begegnen wirklichen Menschen. Und so etwas habe ich persönlich nie außerhalb der christlichen Kirche erlebt. Manchmal gebrauchen wir dieses Bild für die Ehe. Je näher die Ehepartner bei Gott sind, desto näher kommen sie einander. Und das gilt für alle menschlichen Beziehungen. Je näher wir bei Gott sind, desto größer wird unsere Liebe zueinander. Aufrichtige Liebe. Zweitens sehen wir hier Begeisterung für den Herrn. In Vers 11 sagt Paulus, lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen. Unsere erste Begegnung mit Gott und die Erfahrung des Heiligen Geistes sollen nicht verblassen. Er sagt, bewahrt eure geistliche Leidenschaft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gestern Abend erging. Ich glaube, dass einige von Ihnen erstaunliche Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Andere sagen vielleicht, um ehrlich zu sein, ich habe gar nichts gespürt. Und wieder andere sagen vielleicht sogar, ich fand es gestern Abend sehr schwierig. Es war ziemlich hart für mich.
For me, it was quite a difficult time. Do you know? It really doesn't matter.
Das macht aber überhaupt nichts aus. Was wirklich zählt, ist die langfristige Perspektive.
Is where you're going to be in 10 years' time in your relationship with God?
Manche Menschen machen erstaunliche Erfahrungen mit Gott und driften später irgendwie ab. Natürlich geht es bei uns allen auf und ab. Am Montagmorgen werden Sie vielleicht aufwachen und sich schrecklich fühlen. Bedeutet das, dass nichts passiert ist? Wenn Sie bis 5 Uhr morgens aufgeblieben sind, kann das durchaus so sein. Nein, es bedeutet einfach, dass sie zu wenig geschlafen haben und müde sind. Wir führen auch einen geistlichen Kampf. Wenn wir unser Leben Jesus Christus übergeben und den Heiligen Geist in unserem Leben erfahren, werden wir bald auch geistlichen Widerstand erleben. Aus diesem Grund haben wir uns in Woche 7 mit dem Thema des geistlichen Kampfes beschäftigt. Wie kann ich dem Bösen widerstehen? Es geht also nicht um das, was Sie spüren oder nicht spüren, sondern um die langfristige Perspektive. Es ist ein bisschen mit der Ehe vergleichbar. Manchmal haben beide Ehepartner wunderbare Flitterwochen und manchmal überhaupt nicht. Wichtig ist aber, eine gute Ehe zu haben. Ich kenne ein Paar, das sich auf der Hochzeitsreise einen so schlimmen Sonnenbrand zuzog, dass sich die beiden für den Rest der Flitterwochen nicht mehr berühren konnten. Am ersten Tag bekamen sie ihn und er blieb die ganzen 2 Wochen über. Noch heute Morgen sprach ich mit jemandem, dessen Großeltern während ihrer Hochzeitsreise auf einem Hausboot waren und das Boot ging unter. Noch in der ersten Nacht. Die beiden mussten sich selbst retten und mit dem Bus nach Hause fahren. Doch 61 Jahre später sind sie immer noch glücklich verheiratet. Das ist das Entscheidende. Drittens ist hier von harmonischen Beziehungen die Rede. Schauen wir uns einige Worte aus den Versen 9 bis 21 an. Liebe, Freude, Geduld, Treue, Großzügigkeit, Gastfreundschaft, Segen, Harmonie, Demut, Frieden, wo das Böse nicht das Gute besiegt, sondern das Gute das Böse. Das sind einige der Schätze, die Gott für uns bereithält. Doch um sie zu empfangen, müssen wir den Müll unseres Lebens hinter uns lassen. Mit der Vergangenheit brechen, einen neuen Anfang machen. Wie kann das geschehen? Paulus sagt hier, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit uns hatte, rufe ich euch zu, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt ihm euch selbst als lebendiges Opfer dar, an dem er Freude hat. Dazu müssen wir uns bewusst entscheiden, Gott alles hinzugeben. Das betrifft zuallererst unsere Zeit. Sie ist unser wertvollster Besitz. Das heißt nicht, dass wir unsere ganze Zeit mit Gebet und Bibelstudium füllen sollen. Auch unsere Arbeit ist Teil unserer Berufung. Das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Oder unser Urlaub.
It's a very important part of our Christian calling, our work, and everything else that we're involved in.
Oder alles andere, was zu unserem Leben gehört. Es geht darum, Gott unsere Zeit anzuvertrauen und mit seiner Hilfe die Prioritäten unseres Lebens neu zu ordnen, die nämlich sehr schnell ein bisschen durcheinander geraten können. In der Rubrik Persönliches einer ostafrikanischen Zeitung habe ich einmal folgende Anzeige eines Bauern gefunden, der eine Frau suchte. Ich zitiere seine Annonce. Nanyuki Farmer sucht Frau mit Traktor. Für eine Beziehung und möglicherweise Ehe. Bitte senden Sie ein Foto vom Traktor. Wenn wir uns Gott hingeben, werden wir bald feststellen, dass Menschen für uns wichtiger werden als Besitz. Auch wenn das vorher möglicherweise ganz anders war. Beziehungen werden zur höchsten Priorität. Die Beziehung zu Gott wird natürlich die oberste Priorität unseres Lebens. Darum möchte ich Sie dazu ermutigen, täglich Zeit zu reservieren, um Ihre Beziehung zu Gott auszubauen. Denn ohne Kommunikation bricht jede Beziehung irgendwann zusammen. Verbringen Sie Zeit mit Gott, indem Sie beten und in der Bibel lesen. Es gibt keine Regeln hierfür, aber ich persönlich würde empfehlen, den Tag mit dieser persönlichen Andacht vor Gott zu beginnen. Ich glaube, dass der Beginn eines Tages sich auf den ganzen restlichen Tag auswirkt. Und auch die Begegnung mit anderen Christen, die zur Kirche, zum Leib Christi gehören, wird wichtig. Vielleicht haben Sie schon ähnliche Erfahrungen gemacht wie diese. Sie kommen zum Mittwochabend und denken anschließend, ich bin begeistert, das hat mir so gut gefallen. Während der Woche nimmt diese Begeisterung immer mehr ab. Und am nächsten Mittwoch denken Sie, oh, ich weiß nicht, ob ich heute Abend wieder zu Alpha gehen soll. Sie kommen schließlich doch und denken hinterher, das war klasse. Und während der darauffolgenden Woche nimmt dieses Gefühl wieder stetig ab. Wissen Sie, warum das so ist? Weil wir einander brauchen. In der Gemeinschaft mit anderen Christen blüht und wächst unser Glaube. So viel zur Zeit. Wenn wir uns Christus hingeben, betrifft das aber auch unsere Ziele, unseren Ehrgeiz. Sollte ein Christ ehrgeizig sein? Die Antwort lautet ja. Jesus fordert uns sogar dazu auf, ehrgeizig zu sein. Er sagte, euch muss es zuerst um das Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Mit anderen Worten, ordnet eure Prioritäten, setzt Gott an die erste Stelle und alle anderen Dinge, nach denen die Menschen streben, werden euch mitgegeben. Geben Sie auf keinen Fall materiellen Dingen den Vorrang. Sie sind es nicht wert. Es ist so traurig, dass sich die Zielsetzung vieler Menschen in erster Linie darum dreht, mehr und mehr Reichtümer aufzuhäufen. Können Sie sich etwas Bedauerlicheres vorstellen, als seine ganze Kraft darauf zu verwenden, immer mehr Geld zu haben? Worauf läuft das hinaus? Sie haben vielleicht 1 Million. Wie aufregend. Was dann? Oh, ich könnte 2 Millionen machen. 3, 9, 10 Millionen. Und nun, wenn Sie 10 Millionen haben, dann wollen Sie 11. Worauf läuft das hinaus? Am Ende Ihres Lebens fragt Sie Gott, Was hast du aus deinem Leben gemacht? Ja, ich habe 11,5 Millionen verdient.
11,5 Millionen Pounds in my life. Look, here it all is.
Dann sagt Gott, klasse, jetzt können wir hier im Himmel alle Monopoly spielen.
In heaven. What is the point?
Wo ist da der Sinn? Andere Menschen haben ähnlich traurige Ambitionen. Ihr ganzes Leben ist auf Ruhm, Erfolg, Macht oder Status ausgerichtet. Sie wollen Manager eines großen Unternehmens oder Gouverneur der Notenbank oder Premierminister oder etwas Ähnliches werden. Ich möchte Vorsitzender der Bank von England werden. Was für ein pathetischer Ehrgeiz. Ist das nicht traurig? Ich meine, was soll's? Die Frage im Himmel, was hast du aus deinem Leben gemacht? Ich war der Vorsitzende der Bank von England.
Wow.
So einen hatten wir hier noch nie. Worauf läuft das hinaus? Auf nichts. Es ist pathetisch, sonst nichts. Eine solche Ambition kann sehr gut sein, wenn es eine untergeordnete Ambition ist. Wenn Sie sagen, mein höchstes Ziel ist Gottes Reich und Gerechtigkeit, dafür möchte ich Einfluss ausüben. Wenn es darum geht, Gottes Reich in einem großen Unternehmen, in der Regierung, in einer wichtigen Organisation oder wo auch immer voranzubringen, das ist eine edle Zielsetzung. Dann ist es wunderbar. Oder ich möchte viel Geld verdienen, um es an Bedürftige zu verschenken, um Zeichen zu setzen. Das ist großartig. Wenn es aber einzig und allein um die Sache selbst geht, dann ist das bedauernswert. Oder Geld. Wenn wir uns Gott hingeben, betrifft das auch unseren Besitz. Es ist an sich nicht schlecht, Besitz zu haben. Das Neue Testament verbietet uns nicht, Geld zu verdienen, Geld zu sparen und die guten Dinge des Lebens zu genießen. Aber es ist falsch, Besitz egoistisch für uns selbst anzuhäufen, auf Reichtum zu vertrauen und eine ungesunde Besessenheit von materiellen Dingen zu entwickeln. Denn damit ist eine ständige Unsicherheit verbunden, die uns von Gott entfernt. Wir können uns davor schützen, indem wir großzügig geben. Auf diese Weise brechen wir die Macht des Materialismus in unserem Leben. Hingabe an Gott betrifft auch unsere Ohren. Worauf hören wir? Auf üble Nachrede oder Dinge, die uns aufbauen? Und wie steht es mit unseren Augen? Sehen wir andere Menschen mit den Augen des Neides oder der sinnlichen Begierde? Oder betrachten wir die Menschen mit den Augen Christi? Fragen wir uns, wie kann ich dafür sorgen, dass diese Person heute Gottes Segen erfährt? Auch unser Mund ist wichtig. Der Apostel Jakobus sagt, dass die Zunge viel Macht besitzt. Wir können Menschen mit unseren Worten zerstören. Wie viele Menschen erinnern sich an Dinge, die ihnen in der Schule oder zu Hause oder von irgendjemandem gesagt wurden und die sie so verletzt haben, dass ihr ganzes weiteres Leben davon negativ beeinflusst wurde? Andererseits können ermutigende Worte so viel Positives bewirken. Unsere Hände. Gebrauchen wir sie zum Nehmen oder zum Dienen? Zum Beispiel in der Sexualität, zur eigenen Befriedigung oder für unseren Ehepartner. Wir können nicht einiges herauspicken. Paulus sagt, bringt ihm euch selbst als lebendiges Opfer dar. Und wissen Sie was? Das ist absolut paradox. Wenn wir für uns selbst leben, geraten wir in Abhängigkeit, in Sklaverei.
Wir finden uns in Bondage. In slavery.
Wenn wir dagegen Gott dienen, finden wir vollkommene Freiheit. Wie Paulus sagt, geben wir also unsere Leiber als lebendige Opfer hin. Das hat seinen Preis. William Barclay hat es so formuliert: Jesus kam nicht, um das Leben leichter zu machen. Er kam, um aus Menschen etwas Großes zu machen. Wenn Sie ein einfaches Leben haben möchten, ein Leben in Bequemlichkeit, dann werden Sie bitte kein Christ. Weil es nicht leicht ist, ein Christ zu sein. Wenn Sie dagegen ein großartiges, erfülltes Leben, das beste denkbare Leben haben möchten, dann folgen Sie Jesus nach.
Then follow Jesus.
Das bedeutet möglicherweise, dass wir Dinge aufgeben müssen, die uns bisher wichtig waren. Doch auf lange Sicht gesehen handelt es sich dabei um Müll, den wir für Gott hinter uns lassen sollten. Das kann schwer sein. Manchen Müll unseres Lebens können wir sofort hinter uns lassen. Andere Dinge bringen vielleicht einen lebenslangen Kampf mit sich. Aber es ist notwendig, uns davon zu befreien. Wir müssen auch gewillt sein, die Flagge Christi in einer feindseligen Welt zu zeigen. Ich weiß nicht, was Sie erleben werden, wenn Sie am Montagmorgen ins Büro kommen und jemand fragt Sie, haben Sie ein schönes Wochenende verbracht? Ja, ja, ausgezeichnet, vielen Dank. Was haben Sie gemacht? Nun, ich bin aufs Land gefahren. Tatsächlich? Wo waren Sie denn?
Sussex.
Wo genau in Sussex? Nun ja, in der Nähe von Chichester. Tatsächlich? Ich kenne Chichester ganz gut, weil dort meine Großeltern leben. Wo genau waren Sie? Brackelsham Bay. Wahrscheinlich haben Sie nie davon gehört. Oh, Brackelsham Bay kenne ich sehr gut. Wo genau waren Sie dort? Einfach nur in Brackelsham Bay, wissen Sie? Gibt es da nicht einen Ort namens New Horizon? Waren Sie da irgendwo in der Nähe? Ich war genau dort. Und was haben Sie dort gemacht? Ich war mit ein paar Freunden dort. Mit wie vielen Freunden? Nun ja, es waren rund 300. Was haben Sie mit 300 Freunden dort gemacht? Nun, ich habe an einem Alpha-Kurs teilgenommen.
Alpha-Kurs?
Alpha-Kurs? Was ist das denn?
Alpha-Kurs.
Nun ja, es ist so eine Art christliches...
Christian! Ah!
Ich weiß nicht, mit welcher Antwort Sie dann rechnen müssen. Aber man wird Sie nicht umbringen. Man wird sie auch nicht einsperren. Viele Menschen auf der Welt laufen Gefahr, ins Gefängnis zu kommen oder sogar getötet zu werden, wenn sie sich zum christlichen Glauben bekennen. Im 20. Jahrhundert sind mehr Menschen für ihren Glauben an Christus umgekommen, als in allen vorigen Jahrhunderten zusammen. Es ist also nicht immer einfach, Christ zu sein. Warum sollten wir uns zu Jesus bekennen? Paulus gibt uns die Antwort. Gott hat Pläne für unsere Zukunft. In Vers 2 lesen wir, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Der Teufel ist ständig bemüht, unsere Sicht von Gott zu verfälschen. Bevor ich zum Glauben kam, hatte ich eine völlig falsche Sicht von Gott. Ich hielt ihn für einen Spielverderber. Er würde mir alles wegnehmen, was mir Spaß machte, um mein Leben zu zerstören. Wie absurd! Gott liebt uns. Er liebt uns viel mehr, als wir unsere eigenen Kinder lieben. Gottes Wille für unser Leben ist gut. Sein Plan für uns perfekt. Auf lange Sicht werden wir daran Gefallen finden. Das bedeutet nicht, dass es einfach sein wird und wir mit keinerlei Problemen rechnen müssen. Christen gehen genau wie andere Menschen durch Schwierigkeiten und Leid. Und zusätzlich sind sie dazu aufgerufen, das Leiden Christi zu teilen. Ablehnung und manchmal Verfolgung. Wir werden also nicht ohne Probleme leben. Doch am Ende unseres Lebens werden wir sagen, ich bin froh, dass ich so gelebt habe. Gottes Wille für uns ist vollkommen. Wir können ihn nicht verbessern. Manchmal meinen wir es besser als Gott zu wissen. In gewisser Hinsicht ist dies die Essenz der Sünde, die Unabhängigkeit von Gott.
Kind of independence. When
Als einer meiner Söhne 9 Jahre alt war, kam er einmal von der Schule nach Hause und sagte, wir sollen als Hausaufgabe über das Wochenende ein Poster für einen römischen Sklavenmarkt malen. Er verbrachte das ganze Wochenende damit, dieses Poster zu entwerfen und in einer schönen kursiven Schrift zu schreiben. Als es fertig war, sagte er zu meiner Frau, nun muss das Poster aber noch 2000 Jahre alt aussehen. Am besten halten wir es vorsichtig über eine kleine Gasflamme. Dadurch entstehen braune Flecken und dann sieht es alt aus. Meine Frau Pippa sagte daraufhin, ja, schön, aber lass uns das zusammen machen. Ich helfe dir, ja? Er meinte, nein, das möchte ich selber tun. Und Pippa sagte, weißt du, das ist wirklich schwierig, Feuer und Papier. Aber unser Sohn bestand darauf, nein, ich will es aber allein machen. So viel blieb ungefähr davon übrig. Und es gab viele Tränen. Aber Gott sei Dank hatten wir Zeit genug, es noch einmal zu machen. Diesmal ging er zu meiner Frau und sagte, Mama, könntest du mir jetzt wohl helfen? Einige von Ihnen finden sich vielleicht in dieser Geschichte wieder. Ich habe einen Schlamassel angerichtet, so viel ist nur noch heil geblieben. Doch die gute Nachricht lautet, Gott ist der Gott der zweiten, dritten und hundertsten Chance. Wir können ganz neu anfangen und zu Gott sagen, Herr, können wir es für den Rest meines Lebens gemeinsam machen? Unsere Hingabe an Gott hängt also einerseits mit seinem guten Plan für unser Leben zusammen, andererseits mit dem, was Gott für uns getan hat. Seine erstaunliche Liebe, seine Gaben, Hingabe ist die einzig passende Antwort darauf. Deshalb schreibt Paulus, weil Gott so viel Erbarmen mit uns hatte, rufe ich euch zu. Es ist gewissermaßen eine Zusammenfassung der ersten 11 Kapitel des Römerbriefes. Alles, was Gott für uns getan hat. Die kleinen Opfer, die wir möglicherweise für ihn bringen, sind nichts im Vergleich zu dem Opfer, das Christus für uns am Kreuz gebracht hat. Wenn wir auf das Kreuz sehen, erkennen wir, wie sehr Gott uns liebt. Wenn Gott bereit war, ein solches Opfer für uns zu bringen, dann wäre es absurd, ihm nicht unser ganzes Leben anzuvertrauen. Paulus schrieb, er verschonte nicht einmal seinen eigenen Sohn, sondern ließ ihn für uns alle sterben. Wird er uns dann mit ihm nicht alles schenken? Mir kam die Geschichte eines reichen Barons namens Fitzgerald zu Ohren. Sein Sohn war von zu Hause weggegangen und starb in der Fremde. Der Vater konnte den Verlust seines Sohnes nie verwinden. Sein Reichtum wuchs immer mehr und um seinen Sohn zu vergessen, investierte er sein Geld in alte Meister, wertvolle Gemälde. Als er starb, gab es eine Versteigerung, zu der Menschen aus der ganzen Welt kamen, weil die Bilder so berühmt waren. Darunter waren Museen, alle möglichen wohlhabenden Kunstsammler und so weiter. Am Tag der Versteigerung las der Anwalt aus dem Testament vor. Darin stand, dass als erstes ein Gemälde seines geliebten Sohnes verkauft werden sollte. Es stammte von einem unbekannten Künstler, war schlecht gemacht, und der Einzige, der dafür bot, war ein alter Diener. Er hatte den Jungen gekannt und geliebt und kaufte das Bild für einen kleinen Betrag wegen der sentimentalen Erinnerungen, die damit verbunden waren. Dann las der Anwalt die zweite Verfügung vor. Wer das Bild »Mein Sohn« kauft, der bekommt alles. Die Versteigerung ist vorbei. Paulus sagt, er verschonte nicht einmal seinen eigenen Sohn, sondern ließ ihn für uns alle sterben. Wird er uns dann mit ihm nicht alles schenken? Wie hieß es im Testament des Barons? Wer meinen Sohn kauft, der bekommt alles.
Diese Sendung zeichnet nicht den Alpha-Kurs in seiner Gesamtheit nach. Das Schauen der gesamten Kursteile im Fernsehen ist nicht vergleichbar mit dem Besuch eines Alpha-Kurses bei Ihnen vor Ort. Alpha-Kurse werden heute in Tausenden von Gemeinden in Deutschland und weltweit angeboten. Details über Kurse in Ihrer Nähe finden Sie unter www.alphakurs.de.